ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ihr Name geht im Frühjahr 2023 durch die Medien. Zunächst wird Kessia H. aus Sachsen-Anhalt vermisst. Ihre Familie kann sich nicht erklären, was geschehen sein soll. Nach langen 6 Wochen dann die erschütternde Nachricht, die 19-Jährige ist tot. Sie wurde ermordet. Dabei hatte sie große Pläne, machte eine Ausbildung, war verliebt. Wochenlang suchen Freunde, Familie und Ermittler nach ihr, doch eine heiße Spur fehlt. Bis schließlich durch akribische Polizeiarbeit zusammen mit einem Team von Geoinformatikern der Durchbruch gelingt.
Den Ausgang der Suche nach Kessia haben sich bestimmt alle auch anders gewünscht. Am Ende haben wir Kessia tot aufgefunden. Ohne die Informationen der Geoinformatiker zu der Wegstreckenberechnung hätten wir sie wahrscheinlich nicht gefunden. Der Fund ihrer Leiche war aber auch ein Durchbruch für die Ermittlungen.
Das ist die Stimme von Kriminalhauptkommissarin Janine Stage-Breuer. Sie war Teil des Ermittlerteams im Fall Kessia H. Wir werden sie und andere Beteiligte sowie einen Familienangehörigen in dieser Folge noch öfter hören. Wir werden auch erfahren, wer Kessia H. war und wie das Ermittlerteam ihren Mörder überführen konnte. Wir wollen außerdem darüber sprechen, warum dieser Fall ein sogenannter Femizid ist und was er über unsere gesellschaftlichen Strukturen aussagt. Meine heutige Gesprächspartnerin hat den Fall Kessia H. von Beginn an verfolgt und für das MDR-Fahndungsmagazin Kripo Live begleitet. Bei mir im Studio ist heute Constanze Jakob. Hallo Constanze, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Anne, danke für die Einladung.
Mein Name ist Anne Eichhorn und ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zu unserer neuen Folge des ARD Crime Time Podcasts begrüßen, werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Wir beschäftigen uns mit herausragenden Recherchen zu echten Kriminalfällen. Constanze, du bist schon lange als Journalistin im Bereich True Crime unterwegs, warst auch häufiger hier im Podcast bei uns zu Gast. Du arbeitest unter anderem für die MDR-Sendung Kripo Live und da ist dir auch der Fall Kessia H. das erste Mal begegnet. Wie war das für dich? Wie hat das damals angefangen?
Also wir haben bei Kripo Live ja jede Woche vermissten Fälle und wir überprüfen die und überlegen, welche wir möglicherweise in die Sendung mit aufnehmen können. Und oft sind das vermissten Fälle, die sich relativ schnell auch wieder aufklären. Aber wir nehmen natürlich da jeden Fall ernst. Bei Kessia war es ein bisschen anders, weil das war eben eine junge Frau, die war sehr zuverlässig. Ihre Familie, ihre Freunde, die waren schon auf der Suche, machten sich große Sorgen. Also das war keine junge Frau, die einfach mal so die Koffer packt und ein neues Leben irgendwo anfängt, sondern da war die Sorge schon groß und da wird man natürlich nochmal anders hellhörig.
Meine Kollegin Constanze Jakob hat den ganzen Fall Kessia H. für die Fernsehreihe Kripo Live Tätern auf der Spur aufbereitet und erklärt darin unter anderem auch, wie genau die Wissenschaft und neue Methoden dabei geholfen haben, den Mord aufzuklären. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich den Film von Constanze Jakob in der ARD-Mediathek ansehen. Der Titel lautet Tödliche Liebe, der Fall Kessia H. Den Link dorthin finden Sie in unseren Shownotes. Wir gehen gedanklich zurück in den März 2023 und wir befinden uns im nördlichen Sachsen-Anhalt, im kleinen Städtchen Klötze in der Altmark. So wird die Region genannt. Dort lebt Kessia H. damals. Constanze, was ist das für ein Ort? Wie können wir uns das dort vorstellen?
Klötze ist ein relativ kleiner Ort nahe der Grenze zu Niedersachsen. Wenn man sich jetzt so ein bisschen orientieren will, Stendal ist eine Stadt, die in der Nähe ist, die man vielleicht kennt. Die nächsten größeren Städte wären Wolfsburg und Braunschweig. In Klötze leben ungefähr 10.000 Einwohner. Und was ich ganz faszinierend finde, dort gibt es eine sehr rege Vereinskultur. Also Sportvereine, Jagdvereine, Theaterverein, Kleintierzuchtverein, alles, was man sich vorstellen kann. Und dadurch kennt man sich untereinander auch durch dieses Vereinsleben. Auch die Familie von Kessia lebt dort und war vor allem im Sportverein, dem VfB 07 Klötze, sehr aktiv.
Okay, du hast es jetzt gerade schon angerissen. Sie war in einem Sportverein. Wie müssen wir uns das Leben von Kessia H. drumherum noch so vorstellen? Was hat sie sonst noch so gemacht?
Also Kessia war 19 Jahre alt, hatte ihre eigene Wohnung und machte gerade eine Ausbildung zur Konditorin. Ihre Freunde haben sie als sehr lustig und aufgeschlossen beschrieben. Sie hatte aber auch immer wieder so ein bisschen Phasen, wo sie sich zurückgezogen hat und ihre Ruhe brauchte. Also das war so, gab so ein bisschen zwei Seiten, eine sehr lebendige und aufgeschlossene junge Frau, auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen in sich gekehrt. Sie war im Prinzip bei allen sehr beliebt. Sie hatte verschiedene Freundeskreise beim Sport, aber auch nicht nur dort, auch außerhalb. Aber Sport war so ihre große Leidenschaft, vor allem Fußball. Sie spielte seit ihrem 5. Lebensjahr schon Fußball und war dann später eben auch als Schiedsrichterin dort in dem Verein tätig. Ihre ganze Familie war dort organisiert. Sie hatte auch einen großen Bruder, der auch dort Fußball spielt in dem Verein. Und sie hat auch mit ihrer Mutter Wettkämpfe betreut. Auch ihr Vater war dort aktiv, bis er leider, als Cassia 14 Jahre alt war, verstorben ist. Das ist auch ein sehr einschneidendes Erlebnis für Cassia gewesen, weil sie ein sehr enges Verhältnis zu dem Vater hatte. Ein sehr enges Verhältnis hatte sie auch zu ihrer Oma, bei der sie ganz oft auch zum Mittagessen zu Gast war und mit der sie viel Zeit verbracht hat.
Wir wollen mit dieser Folge auch an Cassia erinnern. Und du hast für deinen Film mit Bekannten und Freunden von Cassia oder Cassie, wie sie von ihnen genannt wurde, gesprochen. Eine von ihnen, Christina Hermanski, die hat sich in einem Interview an Cassia erinnert.
Also ich fand sie ja eigentlich immer als generell starkes, selbstbewusstes Mädchen, obwohl es ja jetzt in den Medien heißt, sie war nicht so selbstbewusst. Ich fand sie immer selbstbewusst, weil junge Mädchen in dem Alter teilweise geschminkt oder high-end gekleidet waren und sie kam immer sportlich, ungeschminkt, Pferdeschwanz, strahlend immer auf dem Sportplatz. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil sie so natürlich war, wie sie war und trotzdem als Schiedsrichterin auch Selbstbewusstsein ja zeigen muss.
Cassia war auch verliebt und diese Beziehung, die war nicht ganz unumstritten. Was sind denn da die Details?
Cassia hatte eine Beziehung zu einem sehr viel älteren Mann, der war 22 Jahre älter als sie. Sie hatte diesen Mann, der Tino B. heißt, schon 2015 kennengelernt. Da war sie gerade mal 12 Jahre alt. Der Tino B., der trainierte damals die Jugendmannschaft, in der Cassia Fußball spielte. Wie sich das dann weiterentwickelt hat, bis die beiden dann 2020 zusammengekommen sind, kann ich nicht genau sagen. Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Auf jeden Fall war es so, dass der Kontakt irgendwie erhalten blieb und sie dann 2020 sich tatsächlich in ihn verliebte. Da war sie 17 Jahre alt und dann eben mit ihm auch eine Beziehung angefangen hat. Tino B., muss man dazu sagen, war ein verheirateter Familienvater mit 3 Kindern und das hat natürlich bei Familie und Freunden so ein bisschen die Sorge mit sich gebracht, wo führt das irgendwie hin? Ja, der hat ja eigentlich eine Familie und jetzt hat er da nebenher noch eine Beziehung oder eine Geliebte oder was ist das eigentlich? Also das sahen die Freunde und Familien eben nicht so gern.
Das spiegeln ja auch die Gespräche, die du geführt hast mit dem Familienangehörigen, mit dem Onkel von Cassia. Den hast du für mehrere Interviews getroffen und er hat dir in so einem Interview auch erzählt, wie die Familie auf die Beziehung reagiert hat.
Bezüglich des Altersunterschieds gab es natürlich schon da gedankliche Probleme von der Familienseite aus. Aber wie gesagt, die jungen Leute wollen ihr Leben leben und man kann sich jetzt entscheiden, massiv dagegen anzugehen und diesen jungen Menschen zu verlieren oder das Beste zu hoffen und einfach Vertrauen in diesen jungen Menschen reinzulegen. Natürlich auch in den etwaigen Partner.
Ja, meine Bedenken waren, dieser Altersunterschied bringt ja auch Interessenkonflikte. Einer interessiert sich dafür. Einer hat Kinder, einer hat eine ganz andere Situation. Und das ist nicht immer miteinander vereinbar. Und dadurch, dass sie ziemlich jung und sehr flipsig war und sehr gutgläubig war, hat eigentlich schon jeder, nicht nur ich, sondern jeder ihr auch bei den Spielen nahegebracht, Mensch, lass bitte die Finger davon. Aber sie wollte davon einfach nichts hören. Jeder, der gegen gesprochen hat, war denn in dem Moment gemein oder hat ihr das nicht gegönnt.
Zuletzt haben wir hier Christina Hermanski gehört, eine Freundin von Cassia aus dem Sportverein und davor, wie schon erwähnt, ihren Onkel Mario H. Also Freunde und Bekannte, das hattest du ja gerade auch schon gesagt, Constanze, die haben so ein bisschen versucht, auf sie einzuwirken, die waren skeptisch und die haben auch versucht, ihr das auszureden, aber das Verhältnis zwischen Cassia H. und ihrer Familie, das konnte man aber trotzdem als vertrauensvoll bezeichnen. Also es war jetzt nicht so, dass die darüber auseinandergegangen sind oder in Streit geraten sind.
Nee, in Streit sicher nicht. Also es wird da sicher die eine oder andere Diskussion gegeben haben, aber wie der Onkel ja schon sagte, sie haben sich einfach dafür entschieden, diese Beziehung dann auch zu akzeptieren, zu tolerieren, weil man hat nicht so richtig eine Wahl, ne? Wenn so ein junger Mensch sich da verliebt hat, dann kann man da reden und dann treibt man das Kind vielleicht eher weg, als dass man dann, und dann verliert man halt komplett den Zugang. Es war aber auch klar, Tino B. war halt nicht unbedingt ein Sympathieträger. Ja, er hat sich halt auch auf dem Sportplatz und so, er hat so eine aufbrausende Art gehabt, er war ein relativ lauter Typ. Also es war klar, dass die Familie wollte den nicht bei Familienfeiern oder so zu sehen. Also der war dort nicht willkommen. Ich glaube aber auch nicht, dass der Tino da besonders Wert drauf gelegt hat, jetzt Teil von Casillas Familie zu werden. Von daher, die Beziehung fand statt, aber nicht innerhalb des Familienlebens.
Und jetzt schauen wir konkret auf den 4. März 2023. An diesem Tag waren Casilla und ihr Freund verabredet. Was hatten die beiden geplant?
Also Casilla hat sich sehr auf diesen Kurzurlaub bzw. auf dieses Wochenende davor auch gefreut, weil sie hat eigentlich, wenn sie Tino B. mal gesehen hat, immer relativ wenig Zeit mit ihm gehabt, ja, weil er natürlich auch irgendwie mit seiner Familie Unternehmungen hatte. Dann war er arbeitsmäßig sehr eingespannt. Und an diesem Wochenende sollte es tatsächlich am Samstag ins Kino oder in die Schwimmhalle gehen. Und am Sonntag wollte Tino B. sie zu einem Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg in die Volkswagen Arena nach Wolfsburg einladen und dort eben das Fußballspiel anschauen. Tino B. hat dann Casilla 13 Uhr von der Bushaltestelle in Klötze abgeholt mit seinem Firmenwagen und ist mit ihr Richtung Wolfsburg gefahren.
Das sollte sozusagen der Auftakt zu einer ganzen Pärchenwoche, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, sein. So hat das Casilla zumindest ihrer Familie erzählt, richtig?
Ja, genau. Also in der Woche darauf sollte es noch in den Urlaub, also Kurzurlaub nach Freiburg gehen. Und sie wollten dort auch noch auf ein Konzert gehen, für das Casilla Karten besorgt hatte.
Und Casilla hat sich, wie Constanze gerade schon gesagt hat, wahnsinnig auf die Zeit mit ihrem Freund gefreut. Das zeigt auch ein Foto, das sie kurz vor diesem Treffen am 4. März in den sozialen Netzwerken von sich gepostet hat. Das ist ein Selfie. Sie hat eine neue Frisur und sie lächelt in die Kamera. Und davon hat ihr Casillas Onkel Mario H. in einem Interview erzählt.
Ich denke mal, das Foto sagt alles. Also so glücklich, so zufrieden hat man sie schon, sage ich jetzt mal so, schon lange nicht mehr gesehen. Also wesentlich mehr Freude und Hoffnung in diesen Menschen als je zuvor. Sie hat ihn über alles geliebt, über alles vergöttert. Und wir haben aus keiner Richtung gehört, dass die sich mal gestritten haben.
Und dann kommt aber alles ganz anders. Es gibt nämlich gar kein Pärchenwochenende offenbar und es gibt auch keinen Urlaub.
Ja, Tino B. meldet Casilla 4 Tage nach ihrer Abreise bei der Polizei als vermisst. Und das kam natürlich sehr überraschend. Er erzählt der Polizei, dass er mit Casilla nach Wolfsburg gefahren sei und er habe sie dort abgesetzt, habe ihr Geld gegeben. Sie wollte dort shoppen gehen und er hatte noch was in seiner Firma zu erledigen in Braunschweig und wollte Casilla später wieder abholen. Und als er zurückkam zum Treffpunkt, sei sie nicht mehr da gewesen und er hatte sich darüber aber nicht so Sorgen gemacht, weil das hätte sie wohl schon öfter gemacht.
Das ist also die Erklärung, die er der Polizei gibt, als er Casilla vermisst meldet. Wir wissen ja schon von diesem großen Altersunterschied und dass er verheiratet war, 3 Kinder hatte. Casilla war im Gegensatz dazu noch sehr jung. Was wissen wir denn über die Beziehung der beiden noch so im Detail?
Also wie ihr Onkel schon gesagt hat, Casilla war wahnsinnig verliebt in den Mann. Für sie war das eine Beziehung. Für sie war auch klar, die beiden werden eine Zukunft miteinander haben. Die hat sich Kinder gewünscht von ihm. Also sie hat wirklich auf diese Beziehung gesetzt, während von seiner Seite aus im Nachhinein betrachtet, war sie eigentlich nur eine Geliebte. Er hatte nie vor, seine Familie zu verlassen. Er hat, wenn sie sich getroffen haben, war das immer bei Casilla in der Wohnung. Sie haben kaum was miteinander unternommen. Meistens waren das nur so Stippvisiten und er wollte eigentlich, und das hat Casilla selber auch mal gesagt, dass sie das irgendwie schwierig findet, dass er eigentlich nur kommt, um mit ihr Sex zu haben und dann eben wieder geht. Und jedes Mal, wenn sie so ein bisschen enttäuscht darüber war oder traurig darüber war oder gesagt hat, dass ihr das nicht so gut gefällt, dann hat er sie halt mit Geschenken oder mit kleinen Aufmerksamkeiten eben wieder eingefangen, sage ich jetzt mal. Und sie war halt immer in der Hoffnung, dass das nochmal was Richtiges wird. So, was ich ein bisschen erstaunlich fand, das haben mir die Freunde erzählt, dass er sie quasi kontrolliert hat. Also ständig war sie am Handy, es kam ständig WhatsAppen, es kamen Anrufe, wo bist du, mit wem, was machst du gerade? Auch in Zeiten, wo sie zum Beispiel als Schiedsrichterin auf dem Platz stand, was er auch wusste, rief er an und kontrollierte das. Sie hatte kaum Möglichkeiten, nach links und rechts zu gucken. Sie war eigentlich die ganze Zeit mit ihm beschäftigt.
Wusste denn seine Familie, dass er die Beziehung zur Kessia hat, dass er diese Affäre hat?
Also was die Kinder wussten, das weiß ich nicht. Die Frau wusste davon, zumindest bis zum bestimmten Zeitpunkt, weil sie ist dann auch mal bei Kessia zu Hause aufgetaucht, als Tino B. gerade bei ihr war und hat dort wohl auch eine Szene gemacht. Es gab dort einen großen Streit und sie ist dann auch kurzfristig oder über einen kurzen Zeitraum mal ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus, ist dann aber ein paar Wochen später zurückgekommen, wahrscheinlich weil Tino B. ihr versichert hat, dass dieses Verhältnis beendet ist. Und er hat aber natürlich die Beziehung weiter oder dieses Verhältnis weitergeführt und er hat aber umgekehrt auch zu Kessia gesagt, dass die Frau ausgezogen sei und die eben nicht mehr zusammen sind. Und welche Dynamiken das dann über den Zeitraum nahm, das weiß ich nicht genau, wer wann wie viel wusste. Also Tino B. hat im Prinzip seine Frau belogen, aber eben auch Kessia belogen.
Und jetzt hat Tino B. seine Freundin als vermisst gemeldet bei der Polizei. Wie reagiert denn die Familie von Kessia darauf?
Also die sind natürlich fassungslos, weil Kessia war eher der Typ, der eine große Bindung an ihr soziales Umfeld, an ihre Heimat hat. Das war jetzt kein Mädchen, was von der großen, weiten Welt geträumt hatte. Sie hat natürlich gerne Ausflüge gemacht und solche Sachen, aber sie brauchte eigentlich immer jemanden, der sie dann eben animiert und mit dem sie dann sozusagen das dann auch mitfahren würde oder so. Aber sie würde nie jetzt alleine ihre Sachen packen und verschwinden. Das war klar. Dementsprechend war natürlich die Familie in sehr großer Sorge, weil sie eben auch nicht mehr erreichbar war, ja.
Die Angehörigen, die werden dann auch selbst aktiv und suchen nach Kessia. Das hat der Onkel Mario H. erzählt.
Fassungslos, unvorstellbar in dem Sinne, wie verschwunden. Wie soll das gehen? Kessia, solange, die muss doch ihren Kirchturm sehen. Die geht doch nicht weiter weg, dass er ihren Kirchturm nicht sieht. Wie soll die denn verschwinden? Ihr Bruder hat die Social-Media-Kanäle durchforstet, angeschrieben. Ich habe mit meiner Schwester, mit ihrer Mutter in ihrem Zimmer geguckt, geschaut, Kontakte, die wir nicht kennen, Telefonnummern, Adressen und diesbezüglich dann halt diese angeschrieben oder versucht zu erreichen per Telefon und einfach zu fragen, ist Kessia bei dir? Hast du was gehört? Kannst du irgendwas dazu beitragen?
Und ähnlich beschreibt es auch Christina Hermanski, eine Freundin von Kessia.
Also man war immer eigentlich auf der Suche nach einem Wort, nach einem Hinweis, nach einer Sache. Das hat man bis abends ins Bett mitgenommen und ist morgens wieder aufgestanden, was machen wir als nächstes. Und so haben wir auch beschlossen, wo wir gesagt haben, wir können nicht einfach nur sitzen bleiben und warten und was denn nachher die Nachrichten sagen, sondern nee, wir können selber auch vielleicht spazieren gehen und gucken und die Augen offen halten und die Ohren offen halten, beziehungsweise Informationen, was wir für wichtig halten, uns auch mit der Polizei denn auseinanderzusetzen. Und das haben wir dann auch gemacht. Über die ganzen Wochen sind wir mindestens 30 Stunden die Woche auf die Suche gegangen, spazieren gegangen und haben uns umgehört in der Umgebung und so weiter.
Was unternimmt denn die Polizei, nachdem Kessia vermisst gemeldet wurde? Also rein rechtlich ist sie mit 19 Jahren erwachsen und muss ihre Familie oder ihr Umfeld nicht unbedingt über ihren Aufenthaltsort informieren. Wie reagiert die Polizei?
Also die Polizei geht schon auf Vermisstenmeldungen von erwachsenen Personen nach, besonders wenn es eben Personen sind, die sehr zuverlässig sind. Und es waren ja auch schon 4 Tage vergangen und es gab kein Lebenszeichen von Kessia. Da fliegt natürlich jetzt nicht, wie man sich so vorstellt, ein Helikopter los und sucht sie, weil man wusste ja gar nicht, wo sie ist. Sie, nach Angaben von Tino B., ist sie in Wolfsburg irgendwie verschwunden. Sie haben dann natürlich angefangen, erstmal Familie, Freunde, Bekannte und natürlich auch Tino B. zu befragen, nach Hinweisen gesucht, was passiert sein könnte, ja, wo sie sein könnte, ob sie eventuell doch noch einen Ort hat, wo sie vielleicht hingefahren ist oder sowas. Die Polizei hat dann natürlich auch geschaut, ob es irgendwelche Handyaktivitäten gibt. Das Handy war ausgeschaltet und Kessia war auch oft in den sozialen Medien unterwegs, hat viele Dinge gepostet. Da kam eben auch nichts mehr und dann war natürlich schon der Verdacht da, dass ihr eventuell was passiert sein könnte.
Und es gibt auch schon einen konkreten Ansatz oder besser einen naheliegenden Verdacht, wer genauer wissen könnte, was passiert ist. Der Freund von Kessia H., was macht ihn denn so verdächtig?
Also Tino B. war natürlich der Letzte, der Kessia lebend gesehen hat. Und er hat sich in den Vernehmungen so ein bisschen in Widersprüche verstrickt. Also er hat Angaben zu Fahrzeiten und Fahrtstrecken in dem fraglichen Zeitraum gemacht, die widersprüchlich waren. Und er hat natürlich Kessia erst 4 Tage nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet. Das ist schon auch verdächtig. Und er hat sie vor allen Dingen vermisst gemeldet, ohne mal bei der Familie nachzufragen, ob sie dort vielleicht aufgetaucht ist. Das heißt, es fühlt sich natürlich erstmal schon so an, als wüsste er, dass sie dort nicht sein kann. Und das ist natürlich, da schrillen natürlich bei der Polizei auch alle Alarmglocken.
Und wir haben ja auch schon über die Beziehung von Kessia und von Tino B. gesprochen, die nicht ganz einfach war, auch weil er ja verheiratet war, Familienvater und so weiter. Du hast vorhin auch schon mal erwähnt, er war ein bisschen ein lauterer Typ. Die Familie von Kessia wollte ihn nicht unbedingt im Umfeld haben, um sich haben. Was ist Tino B. denn darüber hinaus für ein Mensch? Was ist über ihn bekannt?
Tino B. hat zusammen mit seiner Frau und seinen 3 Kindern in einem Einfamilienhaus gelebt. Er war Elektriker, er war viel unterwegs, hatte eben einen Firmenwagen, mit dem er dann auch mit Kessia dann unterwegs war. Bevor er Kessia kennenlernte oder beziehungsweise mit Kessia zusammenkam, war er schon mal 2 Jahre im Gefängnis wegen Betrug und Diebstahl. Im Gefängnis soll er sexuell missbraucht worden sein, was ihn psychisch natürlich sehr belastet hat. Er hat dort aber, ist aber auch therapiert worden und wohl auch relativ erfolgreich therapiert worden. Die, die ihn kennen, sagen, er sei sehr laut gewesen und eher ein auffälliger Typ im Vergleich zu anderen im Verhalten einfach. Und er soll auch seine Mitmenschen viel belogen haben und manipuliert haben. Also aus verschiedenen Quellen hörte man, es war niemand, dem man jetzt vielleicht vertraut hat.
Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so vertrauenswürdig. Was versuchen die Ermittler denn alles, um ihn doch noch zum Reden zu bringen?
Das Ermittlerteam hat ja dann die eine oder andere Sache eben auch schon rausgefunden. Also zum Beispiel, dass eben diese Fahrtstrecke nicht passen kann, die er da angegeben hat. Und immer wenn sie ihn konfrontiert haben mit seinen Lügen, dann hat er seine Geschichte den Ermittlungsergebnissen angepasst. Also die Geschichte wurde immer neu erzählt. Er hat aber nie wirklich gesagt, was passiert ist.
Und wie steht's um andere Spuren, Fingerabdrücke, Handydaten? Gibt's sowas?
Das war natürlich auch auffällig. Also auf der einen Seite war es clever. Er hat zu der fraglichen Zeit, also des Verschwindens von Kessia, sein Handy ausgeschaltet gehabt, was natürlich auch, man wusste zwar nicht, wo war er in der Zeit, aber man wusste, das Handy war aus und sein Handy ist immer an, weil er eben auch beruflich damit umgeht und mit seiner Familie und so. Also er stellt über einen längeren Zeitraum sein Handy nie aus, da war es aber ausgeschaltet. Bei der Beschlagnahmung seines Dienstwagens wurden Blutspuren in diesem Dienstwagen festgestellt. Die gehörten auch eindeutig zu Kessia. Da hat er dann wieder erzählt, ja, sie hatte sich ein paar Tage vorher in die Hand geschnitten und daher stammt das Blut. Es gab auch Gegenstände aus Kessias Wohnung in seinem Fahrzeug. Da gibt es natürlich auch dann auch immer eine Erklärung. Es ist ja öfter mit ihm mitgefahren. Das war dann halt von einem anderen Tag oder so. Also der Tino B. redet sich halt bei allem raus und leider gibt es keine konkreten Beweise, dass er Kessia was angetan hat und deswegen müssen sie ihn erstmal gehen lassen. Kessia bleibt aber weiter verschwunden.
Es wird jetzt also langsam eng für die Polizei ohne Geständnis und vor allem ohne Anhaltspunkt, wo Kessia sein könnte. Die Beamten müssen sich was einfallen lassen. Und jetzt rückt der Firmenwagen von Tino B. nochmal in den Fokus. Ein VW Crafter, erzählt Kriminalhauptkommissarin Janine Stage-Breuer.
Die Ermittler hatten den Verdacht, dass Tino B. mit dem Verschwinden von Kessia zu tun hat und haben dann den Fahrtenschreiber des VW Crafters ausgewertet. Sie haben dann manuell eine Wegzeitberechnung durchgeführt. Die war natürlich sehr zeitaufwendig. Und dementsprechend haben sie sich dann an die Geoinformatiker der Jade-Universität aus Oldenburg gewandt, um ein Programm sich entwickeln zu lassen, um diese Wegzeitberechnung, diese Streckenrekonstruktion eben schneller und professioneller durchführen zu können. Diese Streckenrekonstruktion haben die Ermittler aber auch parallel mit durchgeführt. Und am Ende mussten diese rekonstruierten Strecken auch bewertet werden.
Kurzer Ausflug an der Stelle vielleicht ins EU-Recht. Also da es sich um den Firmenwagen handelt, muss darin ein Fahrtenschreiber verbaut sein. Das ist eben so vorgeschrieben in der EU. Und das machen sich die Ermittler jetzt zunutze. Die Kriminalhauptkommissarin Janine Stage-Breuer, die erwähnt hier die Geoinformatiker von der Uni Oldenburg. Wer sind die denn eigentlich und wie kommt diese Verbindung überhaupt zustande?
Das ist das Team um Thomas Brinkhoff. Er ist Professor für Geoinformatik und sein Spezialgebiet ist das raumzeitliche Datenmanagement. Und ich habe tatsächlich versucht herauszufinden, wie die überhaupt auf die JADU-Universität und dieses Team dort gekommen sind. Das konnte mir keiner so richtig sagen. Der Professor Brinkhoff meinte, ich glaube, die haben uns gegoogelt. Die Frau Stage-Breuer meinte dann in so einem Ermittlerteam, und das ist auch gut so, sind ja sehr verschiedene Leute mit sehr verschiedenen Einflüssen und irgendjemand wird dort mal von denen gehört haben und einfach gesagt haben, wollen wir es nicht damit probieren.
Dieses Team soll nun also den Fahrtenschreiber genauer untersuchen. Das ist leichter gesagt als getan. Professor Thomas Brinkhoff, der hat dir in einem Interview erzählt, was es mit so einem Fahrtenschreiber oder auch Tachograph genannt auf sich hat.
Dort ist die Geschwindigkeit hinterlegt, wann ein Fahrzeug wie schnell gefahren ist, aber keine Ortsinformation. Und letztendlich sollte der Fahrweg rekonstruiert werden und mithilfe dieser Daten dann bestimmt werden, wo das Fahrzeug langgefahren ist.
Kurz zur Einordnung, wo stehen wir da jetzt zeitlich bei den Ermittlungen? Kessia ist am 4. März verschwunden. Wann kommen die Geoinformatiker dazu?
Die Geoinformatiker haben ihre ersten Daten am 27. März 2023 bekommen. Das war also ungefähr 3 Wochen nach Kessias Verschwinden.
Und die Forscher, die Wissenschaftler wissen auch, dass es hier um einen vermissten Fall geht.
Ja, die Geoinformatiker, die wussten, um was es geht. Und das hat sie natürlich auch angetrieben, dort so schnell wie möglich Ergebnisse vorlegen zu können, um Kessia zu finden. Man wusste ja auch nicht, ist sie vielleicht noch irgendwo am Leben, wird vielleicht gefangen gehalten oder so. Und die Familie wollte natürlich auch Klarheit. Das ist ja ein ganz schlimmer Zustand, da nicht zu wissen, was mit seinem Kind passiert ist.
Und wir haben Professor Brinkhoff gehört, der Fahrtweg sollte rekonstruiert werden. Aber es gibt ja gar keine Ortsinformationen, die so ein Fahrtenschreiber aufzeichnet. Wie sind die Wissenschaftler da jetzt vorgegangen?
Also in so einem Fahrtenschreiber ist ja sekundengenau die Geschwindigkeit aufgezeichnet. Und hilfreich war auch, dass die Geoinformatiker den Startpunkt kannten, aber eben nicht die Strecke, die gefahren worden ist. Und man wollte unbedingt rausfinden, wo ist das Fahrzeug langgefahren, um mögliche Orte ausfindig zu machen, wo könnte Kessia sein. Ja, also Professor Brinkhoff und sein Team speisten dann diese Daten des Fahrtenschreibers in eine Geodatenbank ein. Um daraus dann aber einen Bezug zur Umgebung herzustellen, haben sie sich für ein Verfahren entschieden, das sich Kilometrierung nennt.
Und was genau das bedeutet, das erklärt Professor Brinkhoff selbst.
Kilometrierung kennen wir alle von beispielsweise Kilometersteinen, die an Landstraßen stehen oder in kleinen blauen Schildern an den Autobahnen. Das ist ein etabliertes Verfahren der Geoinformatik, was allerdings relativ selten verwendet wird, um eben eine Lage auf einer Straße, auf einer Pipeline zu rekonstruieren. Das Problem war allerdings, dass wir den Verlauf des Weges ja nicht kannten. Das heißt, wir mussten dann im nächsten Schritt erstmal überhaupt eine potenzielle Route annehmen.
So, das klingt alles total kompliziert, ehrlicherweise, und ist ein bisschen schwer ohne Bild darzustellen. Also wir haben die Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug unterwegs war, wir haben aber keine Route. Professor Brinkhoff hat gerade erklärt, das muss man dann eben versuchen anzunehmen und zu rekonstruieren. Kannst du noch ein bisschen versuchen, genauer zu beschreiben, wie das geht?
Also dieser Fahrtenschreiber zeichnet ja eben die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde auf. Und das haben die Geoinformatiker dann erstmal in Meter pro Sekunde umgerechnet. Und dann haben sie jeder Messung, also jede Sekunde wird ja gemessen, jede Messung wird dann als Punkt auf einer Linie dargestellt. Und da kommen wir wieder zu der Kilometrierung, eben wie bei so Kilometern auf einer Straße. Ne? Die Abstände sind natürlich nicht gleich lang, sondern der Abstand richtet sich dann immer nach den gefahrenen Metern pro Sekunde. Je schneller das Fahrzeug fährt, desto mehr Metern, je langsamer, desto weniger. Genau. Und diese Linie mit diesen Punkten wird dann auf eine Landkarte gelegt. Und hier war der Ausgangspunkt ja bekannt, also die Bushaltestelle in Klötze. Und das Ziel war dann herauszufinden, wo ist das Fahrzeug genau langgefahren. Und dafür werden dann auch die gefahrenen Geschwindigkeiten visualisiert. Das heißt, jeder Punkt bekommt eine Farbe. Blau steht für einen Halt, grün für niedrige Geschwindigkeiten und rot für hohe. Und so wird eben auch so eine Art Geschwindigkeitsverlauf auf dieser Linie sichtbar gemacht.
Okay, also wir haben dann sehr viele bunte Farben und verschiedene Geschwindigkeiten und die legen Sie dann auf die Karte. Und wie haben Sie dann diese Route letztendlich rekonstruiert?
Also diese Linie mit den Punkten und dem visualisierten Geschwindigkeitsverlauf wird dann eben auf die Karte gelegt und dann wird Meter für Meter abgeprüft, ob diese Route wahrscheinlich ist oder eben nicht. Der Geschwindigkeitsverlauf am 4. März 2023 zeigte zunächst ein langsames Anfahren. Logisch, das Auto muss erstmal losfahren. Und dann eine Geschwindigkeitssteigerung auf bis zu 90 km/h. Und von der Bushaltestelle wäre die eine mögliche Route gewesen Richtung Klötze, also in den Ort rein. Es ist aber relativ unwahrscheinlich, dass man mit 90 km/h durch den Ort fährt. Ja, und deswegen hat man die andere Richtung angenommen, dass da ging es auf die Landstraße und da ist natürlich so eine Geschwindigkeit, so eine Beschleunigung viel plausibler. Also kann man davon ausgehen, er ist höchstwahrscheinlich die Landstraße lang gefahren. Und so wird eben jede Ampel und jede Kurve mit diesen unterschiedlichen Geschwindigkeiten in diesem Geschwindigkeitsprofil dargestellt und man muss dann eben rausfinden, war es jetzt eine Ampel, war es eine Kurve und das sieht man dann aber, man muss das dann abgleichen mit der Karte und so kommt man nach und nach auf die richtige Route.
Das klingt super kleinteilig und aufwendig. Wie schnell kommt man denn dann überhaupt an Ergebnisse? Das klingt irgendwie, als würde das Wochen dauern.
Also die Geoinformatiker haben tatsächlich da Tag und Nacht gearbeitet und hatten aber tatsächlich innerhalb von 2 Tagen schon erste Ergebnisse und waren da also wirklich recht schnell, zumindest für den ersten Tag, den sie ausgewertet haben.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Methode oder das Werkzeug, was die Forscher da entwickelt haben, dann doch ziemlich neu gewesen, um diese Polizeiermittlungen zu unterstützen, oder?
Ja, also sowas gab es vorher nicht. Und sie haben dort ein einfaches, webbasiertes Tool entwickelt, sodass eben auch die Polizei selber in der Lage ist, diese Routen zu überprüfen auf einer Karte. Allerdings stößt das Verfahren auch schnell an seine Grenzen, zumindest noch. Der Vorteil hier war, dass das eine sehr ländliche Region war. Das heißt, wir haben nur einzelne Orte gehabt und viele Überlandfahrten. Wenn man das Gleiche jetzt in einer Stadt machen würde, in einer Großstadt, da gibt es viel mehr Streckenmöglichkeiten, da gibt es so viele Stops und vielleicht auch Wendemöglichkeiten, dass man das kaum noch sagen kann, welche Route dann tatsächlich gefahren worden ist.
Das heißt, es ist auch nicht so einfach, diese Methode oder dieses Werkzeug jetzt auch einfach nichts auf andere Fälle anwenden zu wollen.
Das kommt immer drauf an. Also die Geoinformatiker hatten auch schon eine Anfrage zu einer Unfallflucht. Da ist ein LKW von einem Unfallort einfach weggefahren und da wurden sie angefragt. Das hat sich dann anders geklärt. Aber das kommt immer drauf an, wo das passiert ist. Und natürlich kann man dann möglicherweise schon so eine Fahrtroute rekonstruieren. Und ich glaube auch, dass die zukünftigen Entwicklungen das vielleicht auch in der Stadt möglich machen würden.
Zurück zu der Auswertung des Fahrtenschreibers von Tino B. Also die Forscher haben zusammen mit der Polizei die Strecken nachempfunden, wo er langgefahren sein könnte. Was ist dann dabei rausgekommen?
Also es ist dabei rausgekommen, dass Tino B. am 4. März in Klötze mit Cassia losgefahren ist. Er ist dann in einen Wald zwischen Heutlingen und Jempke gefahren. Das ist in der Nähe von Wolfsburg. Und dort hat das Fahrzeug 42 Minuten gestanden. Und von da aus ist er dann wieder zurückgefahren Richtung Klötze und hat sich dann südlich gehalten und ist nach Jegau gefahren. Dort gibt es ein ehemaliges LPG-Gelände und dort hat er auch nochmal 18 Minuten einen Halt eingelegt.
Und was machen die Ermittler dann mit diesen neuen Puzzleteilen?
Für die Polizei waren die Informationen natürlich sehr wichtig, weil sie wollten ja Cassia finden in erster Linie. Cassia haben sie nicht gefunden, sie haben aber Spuren gefunden in diesem LPG-Gelände. Blutspuren waren das von Cassia. Also niemand weiß, wie die Spuren dort hingekommen sind. Sie haben dann Tino B. gefragt. Er hat natürlich nicht geantwortet, aber es galt halt immer noch, Cassia zu finden. Und da entschloss sich die Polizei eben auch nochmal einen Zeugenaufruf in unserer Sendung, auch bei Kripo Live zu machen. Wer das Fahrzeug möglicherweise gesehen hat, im März 2023, früher, später, um irgendwie an Hinweise zu kommen, wo Tino B. Cassia versteckt hält.
Und Kripo Live ist ja die Sendung, für die du, Constanze, auch arbeitest und mehrere Beiträge zum Fall Cassia auch umgesetzt hast. Bringt denn dieser Zeugenaufruf was?
Ja, es gab Zeugen, die das Fahrzeug wohl auch gesehen haben. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, um diesen Streckenverlauf, der durch die Geoinformatiker rekonstruiert wurde, nochmal zu verifizieren. Die Wissenschaftler haben dann zusammen mit der Polizei auch die Daten der Tage nach Cassias Verschwinden ausgewertet. Das Fahrzeug nahm dort auch sehr ungewöhnliche Wege. Also das war so ein bisschen eine Offenbarung. Konkret ist Tino B. am 6. und am 7. März nachts mehr als 100 Kilometer unterwegs gewesen. Das ist schon auffällig zu einer Tageszeit, wo man ja normalerweise nicht unterwegs ist. Und er war auch zweimal an diesem LPG-Gelände und er war auch zweimal an einem Kieswerk bei Bardorf. Und das war natürlich auch verdächtig.
Und dementsprechend ist die Polizei natürlich auch zur Stelle, beschreibt Kriminalhauptkommissarin Janine Stage-Breuer.
Die Ermittler haben das Kieswerk in Bardorf aufgesucht. Sie haben diese Wegzeitberechnung, diese Streckenrekonstruktion metergenau nachgeprüft. Sie sind dort zu Fuß langgelaufen, in der Hoffnung, im Kessier zu finden. Dazu war auch eine Drohne im Einsatz. Und bei dieser fußläufigen Begehung hat dann ein Ermittler Reifenspuren gefunden und diese Reifenspuren führten zu einem nahegelegenen Wäldchen und dort gab es eine Stelle, die so aussah, als wäre dort vor kurzem gegraben worden.
Das war dann der 20. April 2023 und tatsächlich hat man dort an dieser Stelle Kessia gefunden, leider tot in einem 2,50 Meter tiefen Erdloch und das war ein großes Glück, weil diese Reifenspuren haben die Ermittler wohl nur gesehen, weil die Sonne niedrig stand und dann diese Spuren halt einen Schatten warfen. Wir dürfen nicht vergessen, das war 6 Wochen, nachdem Kessia ja schon verschwunden war. Wenn da in so einem Brachgelände, ja, da verändert sich ja viel, da läuft Wild drüber, da fahren vielleicht auch noch andere Fahrzeuge lang. Also verschiedene Sachen spielen da eine Rolle und sie haben durch diesen niedrigen Sonnenstand eben diese Spuren entdeckt und sind denen gefolgt. Und auch als sie gegraben haben, waren sie eigentlich schon kurz davor, nicht weiter zu graben, weil das Loch so tief war. Und sie wussten, okay, wenn man hier mit dem Minibagger gräbt, wie lang ist dieser Arm dieses Minibaggers, wie tief kann man eigentlich graben? Und eigentlich wären da 2 Meter realistisch gewesen. Sie lag aber in 2,50 Meter Tiefe. Und dann hat eben auch dort einer im Team gesagt, na ja, wenn man so ein bisschen schräg schon ins Loch reinfährt, dann kommt man auch noch tiefer. Und dann haben sie eben doch weiter gegraben. Und so haben sie dann Kessia eben auch gefunden. Da war viel Glück und Know-how und natürlich auch Wissen, der, was wir vorhin schon sagten, im Team gibt es dann immer jemanden, der sagt, ja, aber wenn man es so macht, könnte es noch so sein und lass uns nochmal probieren und so. Und dort in diesem Team haben die eben dann Kessia gefunden.
Naja, und auch Ehrgeiz, ne? Auch wenn es aber ein tragisches ist, ne? Ein Ergebnis zutage fördern zu wollen. Und was es ja auch noch schwerer macht, sie ist ganz offensichtlich Opfer eines Verbrechens geworden.
Ja, also die Obduktion hat dann ergeben, dass sie mit mehr als 30 Messerstichen in Oberkörper und Bauch getötet wurde. Sie ist innerlich und äußerlich verblutet und ihr Leichnam wies Verbrennungen auf.
Wochenlanges Hoffen und Bangen hat für die Familie nun ein trauriges Ende. Kessia ist tot. Wie Freunde und Familie davon erfahren und die Nachricht auch aufgenommen haben, das haben sie dir, Constanze, im Interview erzählt. Wir hören hier erst Christina Hermanski, eine Freundin von Kessia, und im Anschluss Thomas Ochmann, und er ist auch ein Freund von Kessia.
Ich kam vom Gitarrenunterricht, 20 Uhr, und habe auf mein Handy geschaut und habe dann erstmal die WhatsApp-Nachrichten abgearbeitet, bis ich dann auf von Kessia, die Mama, die Nachricht gestoßen bin. Und da stand dann geschrieben, Christina, ihr könnt aufhören zu suchen. Wir haben Kessie heute Nachmittag tot in Bardorf aufgefunden. In dem Moment ist es natürlich so, man geht raus aus dem Chat, man geht wieder rein. Man möchte es gar nicht so richtig wahrhaben. Sie wurde ja doch gefunden. Eigentlich fiebert man auf den Tag darauf hin, dass es jetzt endlich mal beendet ist. Aber man will es trotzdem nicht wahrhaben, dass es so ist, wie es da geschrieben ist.
Sprachlosigkeit. Also war unfassbar. Geschockt war ich. Heiß und kalt und das muss man erstmal verarbeiten. Also wenn man das liest, 32 Messerstiche und wie sie aufgefunden wurde, kann man gar nicht beschreiben. Hätte ich nie gedacht, also dass es sowas gibt und dass wir selbst davon betroffen sind. Ja. Und ich habe natürlich so gedacht, das kleine Mädchen, was hat das jetzt durchgemacht? Ne?
Das waren also 2 Freunde von Kessia, und Kessias Onkel hat dir in einem Interview vor einigen Monaten beschrieben, dass für die Familie sozusagen eine schreckliche Nachricht die nächste gejagt hat.
Dann kam die Situation, sie wurde gefunden, was an allererster Stelle eine Erleichterung war. Als wir dann aber die Nachricht bekommen haben, wie sie gefunden wurde, in welchem Zustand, kam das nächste schreckliche Tief, weil dann die nächste Situation war ein schlimmes Gewaltverbrechen, ein brutales Gewaltverbrechen, wo dann wieder die nächste Situation kam. Warum? Und wer war der Täter?
Wie war das denn für dich, Constanze, diesen Fall zu begleiten und in diesen Wochen dann mitzubekommen, das entwickelt sich hier gerade von einem vermissten Fall zu einem Kriminalfall. Das geht ja sicher auch nicht spurlos an einem vorbei.
Ja, also ich stand während der gesamten Zeit mit ihrem Onkel in Kontakt. Und ich muss wirklich sagen, man fühlt schon mit, aber es ist natürlich immer eine schwierige Situation, weil man kann sich in die Lage ja gar nicht reinversetzen. Ich habe dann versucht, sehr sensibel zu sein, vorsichtig nachzufragen. Und als Kassia noch verschwunden war und dann auch später, ging es ja in unseren Beiträgen bei Kripo Live erstmal darum, die Ermittlungsarbeit zu unterstützen. Jetzt ist es so, dass wir diesen Film gemacht haben und auch da fand ich es eben sehr wichtig, mit der Familie eben auch abzusprechen, was erzählen wir, wie detailliert erzählen wir es, um dort nicht mehr Schaden anzurichten. Man hat auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, man würde gerne helfen und natürlich am Anfang bangt man ein bisschen mit, hofft, dass die Geschichte vielleicht doch noch gut ausgeht. Dann geht es weiter, dann wird eben Kassia gefunden, dann mit so einer Brutalität, wie sie aus dem Leben gerissen wurde. Das tut einem dann natürlich auch leid und dann geht die Angst weiter, ob bei der Familie und bei Freunden wird der Täter dann auch dafür bestraft. Ich kann mich an ein Gespräch mit dem Onkel erinnern, wo er sagte, ja, jetzt muss man mal gucken, was der für eine Verteidigung hat und vielleicht boxen die den da raus. Also da geht die Angst natürlich weiter, ob der auch eine gerechte Strafe bekommt. Das erlebt man irgendwie alles mit und drückt die Daumen und hofft nur das Beste, wobei es am Ende natürlich auch nie wieder gut wird. Ja.
Und auch für Professor Brinkhoff und sein Team von der Uni Oldenburg ist das natürlich eine sehr einschneidende Erfahrung gewesen und ein schwieriges Gefühl, einerseits diesen Verlust mitzuerleben und gleichzeitig aber ja auch entscheidend dabei geholfen zu haben, das Verbrechen aufzuklären.
Also tatsächlich, da der Leichnam ja sehr tief, sehr abgelegen vergraben war, gehen wir davon aus, dass ohne unsere Hilfe der Leichnam wahrscheinlich nicht gefunden worden wäre. Und das ist natürlich schon eine gewisse, ja, Befriedigung letztendlich, dass wir da doch einen Beitrag leisten konnten.
Und wem das jetzt hier alles zu schnell ging und wer nochmal genau wissen und vor allem auch sehen möchte, wie das Team von Geoinformatikern vorgegangen ist, der kann sich den Film von Constanze Jakob in der ARD-Mediathek anschauen. Tödliche Liebe, der Fall Kassia H. Da sehen Sie das Team um Professor Dr. Thomas Brinkhoff in Aktion an einer Karte und er erklärt dort ganz praktisch, wie er und sein Team gearbeitet haben. Den Link in die Mediathek finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Beschreibung zur heutigen Folge. Tja, und der damals 42-jährige Tino B. wird infolge dieser ganzen Ereignisse schließlich festgenommen. Fassen wir bis hierhin nochmal zusammen. Am 4. März 2023 verschwindet die 19-jährige Kassia H. aus Klötze in Sachsen-Anhalt. Sie will einen Ausflug und danach einen Kurzurlaub mit ihrem Freund verbringen, dem damals 42-jährigen Tino B. Aber er meldet sie wenige Tage später als vermisst. Es folgen lange Wochen der Suche und schließlich wird die Leiche von Kassia am 20. April, 6 Wochen nach ihrem Verschwinden, gefunden. Und dringend tatverdächtig ist ihr Freund Tino B. Und gegen ihn startet dann schließlich im September 2023 der Prozess. Die Anklage lautet auf Mord. Constanze, wie läuft dieser Prozess ab? Wie verhält sich Tino B. vor Gericht?
Ich war selbst einen Tag bei Gericht dabei, um mir mal ein Bild zu machen. Und es war so, dass Tino B. immer, wenn er in den Saal geführt wurde und auch während der Verhandlung im Zuschauerraum eigentlich niemanden angeschaut hat, auch nicht die Zeugen, die ausgesagt haben, weder Kassias Familie noch seine eigene Familie, die ja dort auch als Zeugen aussagen sollten. Er hat so gut wie nicht gesprochen, manchmal am Anfang, am Ende des Prozesstages, aber ansonsten eigentlich nicht. Und die Verteidigung habe ich als sehr empathielos wahrgenommen. Das haben auch andere Prozessbeobachterinnen und Beobachter so gesehen. Ich bin natürlich jetzt auch keine Juristin, aber mir kam das immer so vor, als hat die Verteidigung den Prozess durch Anträge und unsinnige Nachfragen halt unnötig in die Länge gezogen, was ja immer eine Belastung auch eben für die Familie ist. Vielleicht kann ich das auch nicht wirklich beurteilen. Das ist nur so mein persönlicher Eindruck, dass ich das als sehr unangenehm empfunden habe. Auch wenn die Verteidiger, das waren 2 Verteidigerinnen, die er hatte, wenn sie halt reinkamen, die haben dort gelacht und gekichert. Und das finde ich dann so der Familie gegenüber und den Freunden gegenüber, es geht hier um einen Mord, ja, ein bisschen respektlos.
Das ist dann also das, was du mit empathielos meinst, zum Beispiel.
Ja.
Du hast gesagt, er hat nichts gesagt, außer dann am Ende des Tages mit seinen Verteidigerinnen gesprochen. Er bricht dann aber am dritten Verhandlungstag doch sein Schweigen.
Am dritten Verhandlungstag gesteht Tino B. die Tat. Das macht er schriftlich. Also er äußert sich nicht mündlich dort, sondern er lässt das verlesen. Er sagt, Mord sei das nicht gewesen. Er hat im Affekt gehandelt. Kassia hätte ihn bedrängt, ihn in Bezug auf eine gemeinsame Zukunft eben unter Druck gesetzt. Und sie habe Sex von ihm gewollt und ihn dann eben auch mit dem Messer bedroht.
Beim Prozess ist auch Gesine Biermann dabei, Zeitungsjournalistin. Und mit ihr hast du auch über den Fall und vor allem über den Prozess gesprochen. Sie hat Tino B. und seine Verteidiger auch ganz genau beobachtet.
Er hat sich im Prinzip in der kompletten Einlassung als Opfer dargestellt. Sie habe ihn bedrängt, er sei in Panik gewesen, er sei in einem Tunnel gewesen. Es ging dann auch oft darum, dass er ja schon mal im Gefängnis gesessen hat und da sexuell bedrängt worden sein soll von Mitgefangenen. Und sie hätte ihn getriggert mit der Farbe ihres T-Shirts. Also das war schon sehr skurril. Und auch in dem gesamten Verfahren hatte man das Gefühl, dass er sich selbst gar nicht als Täter sieht.
Also er hat gestanden schriftlich, er gibt aber auch Kassia eine Mitschuld. Warum macht er das? Tino B. hätte doch auch weiter schweigen können.
Also ich gehe mal davon aus, dass die Beweislage natürlich erdrückend war und die Verteidigung ihm dazu geraten hat, zu gestehen, aber eben es als Totschlag hinzustellen. Weil eine Mordanklage zieht natürlich ein anderes Strafmaß nach sich als ein Totschlag. Mit einem Totschlag wäre er da mit einer sehr viel geringeren Strafe möglicherweise rausgegangen.
Wie war das denn auch für die Angehörigen und für die Freunde, diesen Mann zu sehen, der Kassia ermordet haben soll?
Also die Mutter von Kassia war selbst beim Prozess nicht dabei. Sie hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann ausgesagt. Aber das alles andere hätte sie gar nicht ausgehalten. Kassias Onkel und auch ihr Bruder waren vor Ort. Kassias Onkel war wirklich auch jeden einzelnen Prozesstag da. Und das war für die natürlich sehr schwer, die Ausführungen vor Gericht zu hören, besonders als es um die Tat geht und auch als es um den Bericht des Gerichtsmediziners geht. Da kommen natürlich Details ans Licht, die nur schwer zu ertragen sind. Aber natürlich wollte auch die Familie antworten, vor allem eben auf die Frage, warum das alles passiert ist.
Und darüber hast du für deinen Film auch mit den Freunden von Kassia gesprochen, die auch jeden einzelnen Prozesstag da waren und zum Teil auch ihren Jahresurlaub dafür genommen haben. Mit dabei waren Christina Hermanski und Thomas Ochmann, die beiden haben wir schon gehört. Und sie haben dir im Interview erzählt, warum es für sie insbesondere so wichtig war, bei diesem Prozess dabei zu sein.
Eigentlich aus zwei Sachen war es uns wichtig. Einmal für die Familie zu zeigen, es besteht ein Interesse, wir sind da, wir halten euch andere Leute ein bisschen fern, wir fangen das ein bisschen ab. Und zweite Sache, für mich war es wichtig, das zu verarbeiten. Also man könnte zu Hause sitzen und warten, was das Gericht schreibt, aber es ist was anderes, wenn man davor sitzt und man verarbeitet es vor Ort. Also für mich war es wichtig.
Im Laufe des Prozesses haben wir auch gemerkt, dass auch erstmal die Verteidigung von ihm gesehen hat, dass wir nicht irgendwelche Leute sind, die einfach nur Interesse an diesem Urteil oder an diesem Prozess haben, sondern dass wir da sitzen in Vertretung für Cassie. Und das hat auch das Gericht, glaube ich, gemerkt. Auch die Justizvollzugsbeamten, die dort waren, haben halt gemerkt, dass das schon eine sehr persönliche, nahe Geschichte ist.
Auch der Onkel von Kassia, Mario H., der hat mit dir darüber gesprochen, nachdem Anfang des Jahres das Urteil dann gefallen war. Und für die Familie war diese Zeit des Prozesses auch nochmal eine sehr harte.
Sehr schwer war im Prozessverlauf von Anfang an die Anschuldigungen gegenüber der Familie seitens der Verteidigung. Anschuldigung gegenüber Kassia ging ja so weit, dass Kassia mit Schuld an ihrem Tod ist, beziehungsweise der Auslöser ihres Todes ist. Und durch die Länge und durch die Länge des Prozesses und durch das wiederholte Anwenden der Verteidigung dieser Strategie ist das jeden Tag enorm belastend gewesen und hat die Situation, die emotionale Situation, die emotionale Belastung der Familie und einzelner Personen wie ihre Mutter jedes Mal verschlechtert.
Und dann ist es ja nochmal ein sehr seltsames Gefühl, dem Menschen, dem mutmaßlichen Mörder direkt gegenüberzustehen. Das zumindest hat dir Christina Hermanski beschrieben.
Als er die Tür immer reinkam, während der Prozesstage, ging jeden immer ein Schauer über den Rücken. Also diese Türklinke, dieses Geräusch, wenn die Nebentür aufging und er wurde eingelassen im Gerichtssaal, das vergisst man, glaube ich, nie. Auch sein Blick und sein Verhalten, wenn bestimmte Sachen angesprochen wurden oder ihm vorgeworfen wurde, total kaltschnäuzig gegenüber von Familie, gegenüber von Freunden. Es hat ihn nicht bewegt, keineswegs.
Jetzt haben wir viele Eindrücke gehört von den Freunden, vom Onkel von Kessia. Wir haben die Seite der Verteidigung gehört oder du hast die Seite der Verteidigung beschrieben, seine Sicht der Geschehnisse. Was hat das Gericht denn nun als erwiesen angesehen?
Das Gericht geht davon aus, dass oder hat das auch nachgewiesen, dass Tino B. am 4.3. mit Kessia in den Wald zwischen Heutlingen und Jempke gefahren ist. Dort wollten die beiden Sex haben und währenddessen hat Tino B. für Kessia völlig unerwartet auf sie eingestochen. Die Version von Tino B. konnte durch Tathergangsrekonstruktion und weiterführende Ermittlungen und eben auch Expertengutachten zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Nach dem Mord hat er ihren Leichnam in Jägau versteckt. Man muss sich das Gelände dort vorstellen. Das war nicht mehr im Betrieb. Da waren alte Ruinen von Baracken, ganz viel Bauschutt. Und dort hat er sie unter Bauschutt versteckt und ist dann nach Hause gefahren. Von zu Hause aus hat er dann Nachrichten an Kessias Handy geschickt, dass er sich Sorgen mache und sie sich doch melden soll. Also er hat dort schon sehr genau überlegt, welche Geschichte er dann später erzählen würde und wie er jetzt hier halt vorsorgt, ja, dass eben diese Geschichte dann auch geglaubt wird. Am Sonntag ist er dann mit seinem Sohn und einem Freund zum Fußball nach Wolfsburg gefahren und am Montag hat er dann diesen Ort an diesem Kiesgelände, wo er Kessia eben verschwinden lassen könnte, ausgekundschaftet. Da hat er übrigens das Handy wieder ausgeschaltet. Also auch da sollte das Handy nicht geortet werden, um herauszufinden, wo er dann gewesen ist. Montag zu Dienstagnacht ist er dann wieder zu dem LPG-Gelände gefahren, zu dem ehemaligen, und hat dort Kessias Leichnam geholt, ist dann nach Bardorf gefahren. Dort hatte er von Arbeit aus eine Baustelle, wo ein Minibagger stand, hat dort diesen Minibagger noch abgeholt und ist dann wieder auf das Gelände des Kieswerkes gefahren und hat dort eben mit dem Minibagger ein Loch gegraben, Kessia dort vergraben. Und bevor sie vergraben hat, hat er den Leichnam noch angezündet. Er hat gesagt, er wollte nicht, dass wilde Tiere den Leichnam finden, ausgraben und sie dann halt gefunden wird. Und am Dienstag hat er dann eben diese Vermisstenanzeige aufgegeben.
Und Kriminalhauptkommissarin Janine Starke-Breuer hast du für deinen Film auch nochmal getroffen und mit ihr über den Fall gesprochen. Und sie hat darin auch nochmal bestätigt, dass dieses Argument von Tino B., er habe aus einer Notsituation heraus gehandelt, nicht stimmen kann, dass diese ganzen Geschichten, die er erzählt hat, nicht stimmen konnten. Denn es haben auch noch andere Tatsachen darauf hingedeutet, dass er diese Tat geplant haben muss. Du hast das Fußballspiel gerade schon erwähnt und darauf ist sie auch nochmal eingegangen.
Tino B. hatte nie vor, mit Kessia zu verreisen. Er hatte auch keinen Urlaub bei seinem Arbeitgeber eingereicht. Und die Fußballkarten, die er gekauft hat für das Fußballspiel am Sonntag, den 5.3.2023, hatte er nur personalisiert für sich, für seinen Sohn und für einen Freund gekauft.
Und die Ermittler haben noch was rausgefunden, nämlich, dass er sich früher schon mal mit dem Gedanken befasst hat, einen Menschen umzubringen, ganz offenbar. Welche Hinweise haben darauf gedeutet?
Die Auswertung seiner E-Mail-Kommunikation hat ergeben, dass Tino B. 2021 und Ende 2022 im Ausland eine tödliche Dosis Betäubungsmittel kaufen wollte. Und dazu sollte noch ein Medikament geliefert werden, das ein Erbrechen verhindern soll. Außerdem hat der Webverlauf seines Smartphones ergeben, dass er auch mehrfach die Suchabfrage gestartet hat, Unterschied zwischen lebenslang und lebenslänglich.
Wir haben gehört, Tino B. hat im Prozess die Tat gestanden. Allerdings hat er auch versucht, Kessia eine Mitschuld zu geben. Vermutlich, um wegen Totschlags verurteilt zu werden. Denn das würde eine geringere Strafe bedeuten. Doch er ist wegen Mordes angeklagt und die Staatsanwaltschaft sieht auch den Tatbestand der Heimtücke erfüllt. Konstanze, woran macht die Anklage das denn fest?
Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass Tino B. bewusst und gewollt getötet und dabei eben heimtückisch gehandelt hat. Das bedeutet, er hat in einer Situation gehandelt, in der er zielgerichtet also wissentlich die Arglosigkeit und Wehrlosigkeit von Cassia ausgenutzt hat. Das war in einem sehr intimen Moment. Da rechnet man natürlich nicht und Cassia eben auch nicht damit, dass man jetzt angegriffen wird. Das heißt also völlig unerwartet aus dem Hinterhalt heimtückisch eben angegriffen. Die Rechtsmedizin konnte bei Cassia auch keine Abwehrspuren feststellen. Das bestätigt nochmal, dass sie damit überhaupt nicht gerechnet hat.
Wir wissen ja jetzt, es gab einen großen Altersunterschied. Es gab ein Missverhältnis in den Positionen in der Beziehung zwischen den beiden. Er hat darüber bestimmt, wann und wie lange sie sich sehen. Sie hatte sich unterzuordnen. Und offenbar gab es auch ganz verschiedene Vorstellungen, wie die Beziehung aussehen und wie sie weitergehen soll. Und am Ende tötet ein Mann eine Frau. Und worauf ich jetzt hier hinaus will, ist ein Gedanke, der mir bei dem Fall so durch den Kopf gegangen ist. Es gibt diesen Begriff des Femizids und darunter versteht man kurz zusammengefasst die vorsätzliche Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Hat denn dieser Aspekt im Prozess mal eine Rolle gespielt? Ist dieser Begriff irgendwann mal gefallen?
Also ich war jetzt nicht jeden Tag beim Prozess dabei, aber mir ist davon nichts bekannt. Tatsächlich wurde der Begriff, soweit ich weiß, nie explizit erwähnt. Es spielt strafrechtlich aber auch keine Rolle, weil ein Femizid ist ja kein Straftatbestand in Deutschland. Also der Femizid an sich ist natürlich Straftatbestand, weil es ist ein Mord oder eben ein Totschlag und das wird eben auch als solches behandelt, aber jetzt nicht als Femizid explizit.
Unsere Social-Media-Kolleginnen haben sich auch näher mit diesem Aspekt beschäftigt. Dem wollen wir uns hier in einem kurzen Exkurs mal widmen. Meine Kolleginnen haben mit einer Expertin zum Thema Femizid gesprochen. Julia Kruschwitz heißt sie und sie hat auch ein Buch über dieses Thema geschrieben. Und sie hat den Fall Cassia H. tatsächlich als Femizid eingeordnet.
Also es war ja wohl so, dass sie diese Beziehung öffentlich machen wollte und damit nicht das gemacht hat, was er wollte. Er wollte das weiter so laufen lassen als Beziehung, als Geliebte, als, ich nenne es jetzt mal, Nebenfrau. Er hat ihr nicht die Rolle zugestanden, die sie wollte. Er hat ihr nicht zugestanden, eigene Entscheidungen zu treffen. Er sah sich als Bestimmer, als Mann, der vorgibt, wie die Dinge zu laufen haben. Und das ist patriarchales Denken. Es geht letzten Endes immer um Macht und Kontrolle bei Femiziden. Dass Frauen nicht so handeln, wie die Gesellschaft oder der Partner es von ihnen erwartet. Und das benennt der Begriff Femizid.
Zur Thematik ein paar Zahlen, die vielleicht dabei helfen, dass Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Bild von der Lage machen können. Das Bundeskriminalamt wertet seit Jahren unter anderem die Zahlen zur Gewalt in Partnerschaften aus. Und diesen Berichten zufolge hat es im vergangenen Jahr insgesamt 179 Opfer von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang gegeben. Und 24 dieser Opfer waren männlich. Der weitaus größere Teil, 155 der Opfer, waren weiblich. Und so verhält sich das auch in den Jahren zuvor. Also es gibt bei den Opferzahlen über die Jahre ein paar Schwankungen. So viele wie im vergangenen Jahr gab es allerdings mit Blick auf die vergangenen 5 Jahre noch nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert, und damit ist sie auch nicht allein, dass auch bei der Sprache genauer drauf geachtet wird und bei Gewalt an Frauen nicht verharmlost wird. Es dürfe also nicht weiter von Beziehungs- und Eifersuchtsdramen gesprochen werden. Das hört man ja auch oft in der Berichterstattung. Und ich zitiere Nancy Faeser hier an der Stelle: Morde an Frauen, das sind Femizide. Diese müssen so benannt und auch so bestraft werden mit lebenslanger Haft. Und das betrifft am Ende auch uns Journalisten, aber auch eben Gerichte, die diese Fälle verhandeln. Wenn wir für uns jetzt was aus diesem Fall mitnehmen wollen, wäre es dann dieser Punkt, dass auch dieser Fall zu den Femiziden gehört?
Also bei allem, was ich über Femizide weiß, würde ich den Fall auch so einordnen. Und ich finde es auch gut, dass wir das Thema eben hier ansprechen, weil der Begriff Femizid und die Problematik dahinter vielen noch gar nicht bewusst ist. Und das muss sich meiner Ansicht nach auch dringend ändern.
Diese Strategie, die die Verteidigung von Tino B. gewählt hat, Cassia H. als psychisch labil zu beschreiben und seine Einlassung, wo er angibt, er habe keinen anderen Ausweg mehr gewusst, er habe sich bedrängt gefühlt von ihr, auch das ist typisch für diese Problematik. Und aus juristischer Sicht, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, könnte das zu einer milderen Strafe führen, wenn das Opfer eine Mitschuld hat. Aber auch außerhalb des Gerichtssaals sozusagen ist das eine Strategie und das hat auch einen Namen: Schuldumkehr oder Victim Blaming, sagt Julia Kruschwitz.
Das ist eine ganz klare Täterstrategie, die halt ihm das auch leichter macht, also gerade bei häuslicher Gewalt, also du bist quasi schuld, dass ich dich schlagen muss. Ich wurde ja so provoziert, du hast nicht das gemacht. Also das ist sehr, sehr häufig. Und tatsächlich übernehmen wir als Gesellschaft das auch ganz gern, das erleben Betroffene immer wieder. Warum hast du denn das nicht gemacht? Warum hast du dich denn nicht getrennt? Warum bist du denn bei dem geblieben? Warum hast du das nicht früher angezeigt? Warum hast du das nicht gemacht? Das ist natürlich viel einfacher, als zu sagen, wir gehen zum Täter hin und sagen, ey, was ist eigentlich bei dir das Problem? Und das passiert leider viel zu selten, auf allen Ebenen, so gut wie gar nicht.
Und wenn man dann eben feststellt, dass ein Mord aus Motiven wie Besitzdenken, Rollendenken, Macht, Kontrolle ausgeübt wurde, dann werde klar, dass es hier um ein strukturelles Problem geht, sagt Julia Kruschwitz.
Wenn man diesen Fall aus der Vereinzelung raushebt und sagt, das ist ein strukturelles Problem, das ist ein öffentliches Problem, das ist ein Problem der inneren Sicherheit, dann kann man ja auch viel besser diese Motive bekämpfen. Da kann man an diese Rollenverhältnisse rangehen. Es hat ganz viel mit Gleichberechtigung zu tun. Dann müssen wir an die Gleichberechtigung noch mehr ran, als wir es eh schon tun. Wir müssen auch ins Private gehen und sagen, wie leben denn Paare zusammen? Wie ist Macht und Kontrolle? Wie ist die finanzielle Gleichheit gegeben oder auch nicht? Da müssen wir ran.
Einschätzungen von Buchautorin und Expertin zum Thema Femizid, Julia Kruschwitz. Konstanze, wir haben eben den Exkurs zur Thematik Femizid gehabt. Ich habe Bundesinnenministerin Nancy Faeser zitiert, die sagt, Morde an Frauen sind Femizide und die müssen auch so benannt und so bestraft werden mit lebenslanger Haft. Jetzt ist der Begriff Femizid in dem Prozess zwar nicht gefallen gegen Tino B., aber wie sah am Ende das Urteil aus?
Am 29. Januar 2024 ist Tino B. dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Mordmerkmal Heimtücke und außerdem zu 40.000 Euro Schmerzensgeld, also die er an die Familie zahlen soll. Und er soll auch die Beerdigungskosten übernehmen.
Das heißt, er hat die höchstmögliche Strafe tatsächlich bekommen und er sitzt jetzt auch eine Weile im Gefängnis, weil mehr geht ja nicht, oder?
Mehr geht tatsächlich nicht. Also lebenslang bedeutet eben eine Haftstrafe, die mindestens 15 Jahre ist, kann aber tatsächlich auch lebenslang sein. Nur nach 15 Jahren kann dann geprüft werden, ob die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann oder ob er eben im Gefängnis bleibt. Ja, also das ist offen, wie das ausgeht, aber man muss im schlimmsten Fall damit rechnen, also für die Familie im schlimmsten Fall, dass er nach 15 Jahren vielleicht aus dem Gefängnis auch wieder rauskommt. Tino B. hatte gegen das Urteil Revision eingelegt, die wurde aber abgewiesen. Also dieses Urteil ist tatsächlich rechtskräftig gewesen.
Und sind wir noch mal kurz im Gerichtssaal? Es gibt immer die berühmten letzten Worte, die der Angeklagte dann vor der Urteilsverkündung hat. Wie hat Tino B. diese Gelegenheit genutzt?
Er hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, es täte ihm leid, das, was er Casillas Familie angetan hat, aber was er auch seiner eigenen Familie angetan hat. Aber natürlich hat er auch nochmal betont, dass er sich in einer Notsituation befunden habe. Also es war tatsächlich nur eine halbherzige Entschuldigung und er will quasi diese Lüge aufrechterhalten, dass er nicht alleine dafür verantwortlich ist, was hier passiert ist.
Und wir haben vor einer kleinen Weile schon mal die Reporterin Gesine Biermann gehört, die auch den Prozess verfolgt hat und du hast sie auch gefragt, wie sie diese Äußerung, diese Entschuldigung von Tino B. wahrgenommen hat.
Die Entschuldigung selbst klang schon sehr einstudiert, auch in meinen Ohren, in den Ohren von vielen Zuschauern.
Und so ging es auch der Familie von Casilla. Tino B. hätte ihnen natürlich wochenlange Sorge und Leid ersparen können, wenn er eben gleich gesagt hätte, was dort passiert ist. Und auch vor Gericht hat er keine Aussagen gemacht, die die Familie hätten emotional entlasten können. Ganz im Gegenteil. Deswegen ist diese Entschuldigung für die Familie eben auch nichts wert und auch überhaupt nicht akzeptabel.
Und wie haben die Familie und die Freunde dann das Urteil letzten Endes aufgenommen?
Also ich hatte ja vorher schon gesagt, dass immer die Angst bestand, kriegt er jetzt eine gerechte Strafe. Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt gerecht? Ja, Casilla bleibt das Opfer hier und die kommt nicht zurück. Und trotzdem war natürlich erstmal die Erleichterung da, dass zumindest das höchste Strafmaß tatsächlich verhängt worden ist. Trotzdem, wie gesagt, ist natürlich die Frage nach dem Warum nicht befriedigend beantwortet. Und natürlich machen sich jetzt auch schon Freunde, Bekannte und auch die Familie Gedanken, was ist denn, wenn der nach 15 Jahren aus dem Gefängnis kommt? Man darf nicht vergessen, die leben dort auf dem Land, die leben dort alle dicht beieinander. Und wie wird es sein, wenn er tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen wird?
Wir hören auch nochmal Mario H., Casillas Onkel. Ihn hattest du dann im Frühjahr, kurz nach der Urteilsverkündung, nochmal getroffen.
Einerseits ist es so, eingetreten, wie wir gehofft und gefordert haben. Andererseits hat uns das aber emotional nicht zufriedengestellt. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, jetzt zu akzeptieren, dass wir mit dem Verlust leben müssen, ein Leben lang, und auch mit der Tatsache, wie dieser Verlust zustande gekommen ist. Und für meine Familie, insbesondere für mich, ist es jetzt wichtig, diesen Verlust zu akzeptieren und hinzunehmen.
Du hast mit dem Onkel von Kessia auch noch mal gesprochen. Kannst du sagen, wie es ihm heute geht?
Der Onkel von Kessia hat diesen Verlust natürlich noch gar nicht verarbeitet, auch ihre Mutter nicht. Das braucht natürlich sehr viel Zeit. Wahrscheinlich auch Hilfe von außen, Therapien und so weiter. Ich weiß, dass Mario flüchtet sich viel in den Alltag, Alltagsstress, dass er nicht so viel darüber nachdenkt. Aber er wird natürlich überall in Klötze auch an Kessia erinnert. Und irgendwie ist das auch gut, aber es ist natürlich auch schmerzhaft. Und er ist auch sehr wütend auf den Täter immer noch. Also, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil er eben auch jetzt, so hat er gehört, im Gefängnis und eben auch über seine Frau, mit der er immer noch in Kontakt steht und die ihn auch im Gefängnis besucht, diese Lüge weiter verbreitet. Er sei ja gar nicht schuld gewesen daran. Und das ist natürlich hart für die Familie, auch für Kessias Bruder, der zusammen auch mit den Kindern von dem Täter eben in einem Fußballverein spielt.
Und wie steht es jetzt um Kessias Freunde, die wir schon öfter gehört haben in der Folge, Christina Hermanski und Thomas Ochmann?
Also für die Freunde ist es natürlich auch schwer zu begreifen. Sie haben sich gegenseitig während des Prozesses und wegen der ganzen Zeit gestützt. Es hat sich diese Freundesgruppe gebildet. Die haben sich auch nach den Prozesstagen immer nochmal getroffen und haben darüber gesprochen. So haben die sich gegenseitig eben gestützt und versucht, sich die ganze Tat ja zu erklären, sofern das überhaupt erklärbar ist. Kessia fehlt natürlich überall, auf dem Sportplatz. Sie war dort sehr aktiv, hat sich dort sehr viel eingebracht. Aber auch im Freundeskreis fehlt sie bei allen möglichen Gelegenheiten. Der Thomas Ochmann hatte mir jetzt eben in diesem Interview auch erzählt, ich war dort, da war eben gerade dieses Stadtfest, das heißt Martini-Markt. Das findet einmal im Jahr statt in Klötze. Das ist ein relativ großes Event, wo wirklich alle hingehen, wo sich alle treffen. Das ist, wie haben wir beschrieben, wie so ein großes Klassentreffen oder Ortstreffen, wo sich wirklich alle, die man so das Jahr über nicht sieht, dort trifft man sich und sieht sich und plaudert miteinander. Und da war natürlich Kessia auch immer dabei.
Ich weiß noch, das letzte Jahr Martini-Markt, wo Kessia halt noch da war, sie wollte halt gerne in jedes Fahrgeschäft rein und hatte niemanden, der mit ihr fährt. Also hat sie meine Frau gefragt und die sind da zusammen noch in sämtliche Fahrgeschäfte rein und hatten halt Spaß. Ja. Und jetzt ist gerade wieder Martini-Markt, also da kommt das erst mal hoch.
Das sagt Thomas Ochmann, ein Freund von Kessia H. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des ARD Crime Time Podcasts angekommen. Bei mir im Studio war meine Kollegin Constanze Jakob, die den Fall Kessia H. begleitet hat. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, Constanze.
Sehr gerne.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Film von Constanze Jakob zum Fall Kessia H. sehen möchten, dann schauen Sie gern in die Shownotes dieser Folge. Da finden Sie einen Link in die ARD-Mediathek und zur neuen Folge Tödliche Liebe, der Fall Kessia H. Außerdem haben wir auch verschiedene Beratungsangebote zum Thema häusliche Gewalt bzw. Gewalt gegen Frauen verlinkt, sowie zum aktuellen Bundeslagebild häusliche Gewalt des Bundeskriminalamts. An der Stelle möchten wir Ihnen auch noch eine Empfehlung aussprechen. Ausnahmsweise geht es diesmal nicht um einen anderen Podcast, sondern um ein Spiel. Sie können dabei selbst in die Rolle der Ermittler schlüpfen im Tatort-Game der ARD. Das Team Lena Odenthal und Johanna Stern aus Ludwigshafen stehen im Frauengefängnis vor einer männlichen Leiche. Und es gibt keine Anhaltspunkte, wo er herkam und wer er war. Über einen Chat können Sie dann das Team Ludwigshafen unterstützen, Passwörter knacken, im Netz recherchieren und bei der Fahndung helfen. Und wenn Sie Lust haben, dann klicken Sie auf den Link in unserer Folgenbeschreibung. Und ich möchte Sie außerdem noch auf eine exklusive Folge von ARD Crime Time hinweisen, die Sie nur in der ARD Audiothek finden. Mein Kollege Mathis Kiesig und Felix Gebhardt waren live auf der Bühne beim Krimi-Festival Gießen. Dort haben sie mit dem Gießener Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger über die Herausforderungen bei der Aufklärung von Cold Cases gesprochen und insbesondere, wie ihn auch die Arbeit am Fall Johanna Bonacker geprägt hat. Und außerdem hat Filmautor Markus Cibulla konkrete Einblicke in seine Recherchen als True-Crime-Journalist gegeben. Wenn Sie auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und mehr über die Arbeit an True-Crime-Fällen erfahren möchten, dann klicken Sie gern auch auf den Link zu unserer exklusiven Folge unten in den Shownotes. Unsere nächste Podcast-Folge hören Sie dann wieder am 7. Dezember. Bleibt mir noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören zu bedanken. Danke auch an meine Kollegen Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Mein Name ist Anne Eichhorn und sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Anmerkungen, Fragen oder Anregungen haben oder wenn Sie etwas in unserer heutigen Folge besonders bewegt hat, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.